Den Gedanken für diese Stunde entnehmen wir aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 15. Matthäus 15, wir lesen die Verse 1 bis einschließlich 9. Da kamen Schriftgelehrte und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sagten: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er antwortete ihnen: Warum übertretet denn ihr Gottes Gebot um eurer Überlieferung willen? Gott hat geboten: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer aber Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Aber ihr lehrt: Wer zum Vater oder zur Mutter sagt, eine Opfergabe ist, was dir von mir zugekommen sollte, der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren, und so habt ihr Gottes Gebot aufgehoben um eurer Überlieferung willen. Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, als er sagte: Dies Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, indem sie solche Lehren lehren, die nichts als Menschengebote sind. Der Gedanken möchten wir heute betrachten, mit Gottes Hilfe, den habe ich überschrieben: Worauf schaut Gott? Wir als Menschen sind geneigt, auf etwas zu schauen. Besonders geneigt auf andere Menschen schauen. Und ob wir das wollen oder nicht, beobachten wir den einen und den anderen, besonders vielleicht einen unbekannten Menschen. Und aus dieser Beobachtung heraus bekommen wir eine Meinung, einen Eindruck von diesem Menschen. Diese Meinung kann auch unterschiedlich sein, weil wir selbst sind auch Menschen und es ist abhängig vielleicht von unserer Erziehung, wie wir aufgewachsen sind, von unserer Prägung, wir als Kinder Gottes, wie unser Glauben ist, wie wir den Glauben an Gott sehen. Und so bildet sich eine Meinung von einem anderen Menschen. Was wir aber nicht beurteilen können oder nicht genau beurteilen können, wie Jesus in dieser Begebenheit, wie das Herz des Menschen ist. Wir können eine Vorstellung, ein Gefühl haben, welche ergeben sich aus dem einer Handlung oder der anderen oder seinen Worten, aus den Gesprächen, aus dem Umgang mit diesem Menschen. Und doch können wir nicht mit Sicherheit so sagen, wie Jesus, als er das Gespräch mit den Pharisäern und Schriftgelehrten geführt hatte, dass er sagte zu ihnen: Sie nahen sich mit ihrem Mund, sie bekennen mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir. Es ist gar nicht sogar so wie man sagen würde, es ist nur halb mit mir. Er sagt, ihr Herz ist fern von mir. Und so können wir nur als Menschen beurteilen aus dem, was wir mehr sehen. Wir wissen die Begebenheit, als der König, zweite König, gesalbt werden müsste. Und Gott sandte Samuel zum Königssalben. Ich lese das vielleicht. 1. Samuel 16. Gott sandte den Propheten um Salben, aber da waren mehrere, die vor Samuel vorübergehen müssten. 1. Könige 16, Kapitel 6. Entschuldigung, 1. Samuel 16, Vers 6. Als sie nun kamen, also die Söhne Isais, einem nach dem anderen musste vor Samuel vorübergehen. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte, gewiss ist dieser vor dem Herrn sein Gesalbter. Wisst ihr, er musste einen guten Eindruck gemacht haben. Er war vielleicht groß, stark, schön. Und da Samuel, der Prophet Samuel, schaut, kein anderer wie dieser, das müsste der Gesalbte sein. Aber der Herr sagte zu Samuel, sieh nicht seine Gestalt und seinen hohen Wuchs an, denn ich habe ihn verworfen. Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Merken wir, ja, ein großer Unterschied ist, auf worauf der Herr seinen Blick richtet und der Mensch. Es ist auch verständlich, dass wir Menschen, wir das, was wir sehen, das beurteilen und dass wir uns irgendwie eine Entscheidung. Aber Gott sagte zu Samuel den Gedanken, dass der Herr sieht das Herz an. Und Geschwister, das ist die Stelle, würde ich sagen, am Menschen, worauf der Herr sich auf erster Stelle sich bezieht. Auf das Herz, auf den Zustand, auf das Innere des Herzens eines Menschen. Es ist wirklich wichtig zu wissen, dass das andere spielt bei Gott überhaupt keine Rolle. Ja? Man kann sagen, na ja, das Herz muss gut sein und das andere spielt keine Rolle. Das will Jesus nicht sagen. Wenn das Herz vor Gott gerecht ist, rein ist, wenn es gewaschen ist im Blut Jesu Christi, dann stimmt auch alles um das Herz herum. Dann stimmt mein Gesicht, dann stimmt meine Ausstrahlung meines Herzens, meines Gesichts. Das stimmt auch alles, was mit mir verbunden. Dann stimmt der Umgang mit den anderen Menschen und Geschwister. Darum schaut Gott auf das Herz, weil aus das Herz kommen gute Dinge, aus dem Herz können kommen auch arge Dinge, sagt uns das Wort. Aus dem Gespräch mit den Schriftgelehrten und Pharisäern konnte Jesus, natürlich wusste er sowieso ihr Herzenszustand, aber es ist uns gegeben, damit wir das lernen, konnte Jesus genau ihr Zustand des Herzens offenbaren. Sie wurden durch ihr Reden, durch ihre Frage, scheinbar geistlicher Art Fragen, haben sie selbst sich offenbart vor Jesus. Die Menschen vielleicht hätten das nicht erkannt. Die Menschen hätten gesagt, vielleicht, ja, schaut mal, welche kleinere Dinge sie achten. Ja? Sie sagten, ja, deine Jünger, sie waschen nicht einmal die Hände, wenn sie das Brot essen. Natürlich, das tun wir heute auch. Aber sie bezogen sich ja auf Dinge, die sie selbst aufgestellt haben. Die sie selbst aufgestellt haben und oft gar selbst nicht gehalten haben. Wir haben letzten Sonntag oder Mittwoch, weiß ich nicht mehr genau, einen Gedanken gehört aus Matthäus 23, wie Jesus offenbart der Zustand, das ist viel beschrieben. Und er sagt zu den Menschen, das, was sie euch sagen mit Worten, das könnt ihr alles tun. Aber das, was sie tun, das sollt ihr niemals tun. Ja? Das wird euch nie gut sein. Und so hat Jesus ihr Zustand offenbart, welcher arm gewesen ist, arm und leer, weil ihnen das Wichtige fehlte. Und Jesus sagt, sie nahen sich zu mir mit seinem Mund, ehren mich mit seinen Lippen, aber das Herz ist fern von mir. Geschwister, es ist ein sehr trauriger Zustand, wenn das Herz fern von Gott ist. Aber Jesus fügt noch etwas dazu, was das noch mehr verschlimmert. Er sagt, vergeblich dienen sie mir. Geschwister, kann doch nichts Schlimmeres uns passieren, wenn wir das ganze Leben Gott dienen, in unseren Augen. Wir dienen Gott, wir geben sich gewisse Mühe. Wir besuchen vielleicht auch Gottesdienste. Aber Geschwister, am Ende wird der Herr sagen, aber vergeblich dienen sie mir. Wisst ihr, das, was ich dann getan hätte, das wäre in Augen Gottes nichts. Das hätte keinen Wert. Und welche Enttäuschung konnte einen Menschen dann auch erfassen, wenn er das hören wird. wir möchten noch etwas genauer anschauen, wie die Schriftgelehrten mit Jesus gesprochen haben. Es sieht so aus, ob sie jetzt, das waren ja Ältesten, Pharisäer, Schriftgelehrten, das waren die Menschen, die das Volk auch belehren mussten oder gemacht haben. Aber es sieht so aus, dass sie sich große Sorgen machten um die Erfüllung, die Gesetze, die Erfüllung der Gebote Gottes. Sie schauten auch auf kleine Dinge, wie wir vorhin gehört haben, in dem Zeugnis waren wir sehr zum Segen, Geschwister, dass manchmal dann kann man kleine Dinge übersehen. Aber sie achteten genau auf das, weil das fiel vielleicht auf, ja. Und wer würde das Volk noch belehren können, wenn nicht sie? Sie waren das geistliche Oberhaupt Israels damals. Und es hört sich alles gut und sehr gläubig an. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen sie beobachtet haben und auch gesagt haben, wie geistlich sie sind, wie sie durchaus bedacht sind, dass es genau und richtig geht, wie sie das genau nahmen. Vielleicht wurden sie von Menschen auch für ihre Frömmigkeit bewundert. Aber Jesus gibt ihnen nur ein Beispiel, wo sie ein Gebot Gottes übertreten, ein sehr wichtiges Gebot. Und er sagt so, weil ihr um eure Gesetze, welche ihr aufgestellt habt, zu erfüllen, hebt ihr ein anderes Gebot auf, welches Gott gegeben hat, weil ihr Gesetz für sie lieber wäre oder vielleicht nützlicher gewesen ist. Und er sagt so, das Wort sagt, sie sollen Vater und Mutter ehren. Was beinhaltet Vater und Mutter ehren? Sie nur lieben. Nicht nur das. Ich glaube, Jesus bezog sich mehr schon, dass Vater und Mutter schon vielleicht älter sind und die brauchen die Kinder. Sie brauchen die Unterstützung, die Hilfe den Kindern. Aber sie haben gesagt so, wenn ihr etwas, ihr habt zwei Möglichkeiten, entweder müsst ihr den Eltern helfen, sie ehren, oder man müsste im Tempel opfern etwas. Und dann, was macht ihr? Ihr sagt so, besser ihr opfert im Tempel. Ihr opfert für Gott, das hört sich groß an. Und zu den Eltern könnt ihr sagen dann, wir hätten euch auch was gegeben, aber wisst ihr was, das haben wir lieber Gott geopfert. Da haben sie das Gebot, ehret Vater und Mutter, aufgehoben. Das sagt ihnen Jesus. Schaut mal, die Jünger waschen die Hände nicht, was sie nicht unrein macht. Aber ihr habt das Gottesgebot aufgehoben. Und Jesus nennt sie mit einem schweren Wort. Er sagt zu ihnen, ihr Heuchler. Ihr Heuchler. Und Geschwister, was bedeutet Heuchler oder Heuchelei? Ich habe mir aufgeschrieben, es bezeichnet das sich Verstellen zum Vortäuschen von nicht vorhandenen Gefühlen. Dass ich zum Beispiel würde mich verstellen, zum den anderen Menschen vortäuschen Gefühle, die ich überhaupt in meinem Herzen nicht besitze. Aber ich durch so ein Vorspiel machen von den Menschen, damit die Menschen vielleicht einen besseren Eindruck auf mich haben oder damit die Menschen vielleicht beeinflusst werden. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr Heuchler. Und so die Schriftgelehrten, Pharisäer, obwohl sie einen gewissen Gottesdienst hatten, sie lebten einen Gottesdienst aus, aber doch waren ihre Herzen fern von Gott. Wisst ihr, das war so ein Lippenglauben, den sie hatten. Sie nahen sich zu mir mit ihrem Mund. Sie bekennen mich mit ihren Lippen. Aber sie sind ferne, ihr Herz ist ferne von mir, von ihnen. Und die Schriftgelehrten, Pharisäer, sie achteten auf viele Dinge. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, so viel jetzt die Bibel gelesen habe, ich habe sie noch nie gefunden, ein Beispiel von ihnen, dass sie hätte ein gewisses Opfer gebracht. Dass sie hätte sich aufgeopfert, wie jetzt die Apostel später, wie Jesus, wie viele Propheten vor ihnen. Ja? Sie hatten viele Beispiele gehabt in der Bibel, in den Propheten, wie sie selbst leben sollen, Wir finden es nicht. Wir finden nicht, dass sie einmal für einen kranken Menschen gestanden wären, hätte ihn gebraucht und gesagt, Herr, mache ihn gesund, heile ihn. Menschen, die vielleicht besessen gewesen sind, Menschen, die in größerer Not gewesen sind. Sie haben die Menschen sogar verachtet, wenn sie von Jesus geheilt worden sind. Das war ein Herz, Geschwister, das war alles der Zustand ihres Herzens. Und doch waren sie nach außen geistliche Menschen. Doch waren es Menschen, die glaubten, Gott zu dienen und Gott zu gefallen. Aber Geschwister, wie groß wird einmal ein Leid und Enttäuschung ausfallen, wenn man dann hören wird, es war alles umsonst, es hat keinen Wert. Wenn eine Seele am Ende des Lebens solche eine Erfahrung machen wird, dass mein Gottesdienst hat in den Augen Gottes keinen Wert gehabt. Wenn die Werke, von denen man spricht, wenn die fehlen, wenn die nicht übereinstimmen mit dem Glauben, wenn die Werke nicht und mein Glaube nicht übereinstimmt mit dem Maß oder mit dem Maßstab Gottes, mit dem Wort Gottes. Ich möchte eine Frage stellen, Geschwister. Wie weit darf ein Herz von Gott sein? Jesus sagt es so, aber ihr Herz ist fern von mir, eine Strecke. Ja? Es ist eine gewisse Strecke fern von mir. Wie weit? Oder wie weit ist es noch akzeptabel bei Gott, wie weit mein Herz von ihm entfernt sein? Darf es etwas weiter weg sein? Oder doch ziemlich nah zu Jesus sein, damit ich noch einen Spalt dazwischen habe. Und diese Spalten fühle ich dann aus mit meinem Leben, mit meinem Bestreben, mit meinen Plänen, die mit Gott weniger zu tun haben. Weißt du, man kann sich etwas reservieren. Man kann glauben, da ist Gott und da glaube ich, ja. Und dann lasse ich ein Stück frei für mich selbst. Und dann will ich selig werden. Wie weit kann der Mensch entfernt werden? Jesus sagte von mir, sie sind fern von mir, fern, das ist sehr weit weg. Oder ist Christus in uns inwendig? Oder ist, Geschwister, unser Herz so mit Liebe Christi erfüllt, dass wir Angst haben, dass wir einen Zwischenraum zwischen ihn und uns haben würden, dass es uns Bange und Sorgen macht, dass wir merken, da kommt was dazwischen, zwischen mir und Gott. Dann, da darf nichts sein, Geschwister. Da darf kein Zwischenraum sein. Da muss nur Gott sein. Gott hat gesagt zum Volk Israel, als er sie führte durch die Wüste, wisst ihr, das war eine schlimme Zeit für sie. Das war ein viel schwereres Leben, als wir haben, ja. Manchmal scheint es uns auch, wie wird es weitergehen. Aber Geschwister, versetzen wir uns in die Zeit des Volkes Israels. Ich habe viel Verständnis für ihr Jammer und Seufzen. Es war nicht leicht. Und doch führte der Herr sein Volk durch die Wüste. Er führte sie nicht entlang des Flusses, des Wassers. Er führte sie durch die Wüste. Es war kein anderer Weg frei. Aber damit sie aushalten sollen, damit sie durchhalten sollten in dieser Wüste des Lebens, Geschwister, hat der Herr gesagt, ich will unter ihnen wohnen. Ich will mit ihnen gehen. Ich will sie nicht verlassen. Und er lässt eine Stiftshütte bauen unter ihnen, damit sie wissen, der Herr ist mit uns. Wisst ihr, er wollte mitten unter ihnen sein. Er wollte nicht die Stiftshütte nicht draußen außerhalb haben. Er wollte nichts haben, dass sie einen halben Kilometer weit da hinten oder da vorne ist. Er wollte unter ihnen sein. Und Geschwister, so will Jesus Christus in uns sein. Er will mit uns sein. Er will uns helfen. Geschwister, darum trug der Herr dieses Volks 40 Jahre lang. Sie hat ihm viel Mühe gemacht, sagt der Herr. Du hast mir viel Mühe gemacht mit deinem Leben, mit deiner Unzufriedenheit. Und doch habe ich dich getragen und er hat sie hinübergetragen in das Land. Er hat sie dort nicht gelassen, bis auf eine bestimmte Anzahl, die das im Herzen nicht mehr wollten. Wisst ihr, Gott ist gerecht. Die das verdient haben, die hat er hinübergetragen durch das Wasser. Und wenn der Herr in unserem Herzen wohnt, wenn er nicht mehr fern ist, wenn er nicht etwas Näheres, aber in uns ist, Geschwister, es geschieht eine Veränderung. Es geschieht ein Wandel im Herzen. Es geschieht unter allem, dass Gott uns diese Sünde vergeben hat und alles gut gemacht hat. Ja? Aber der Mensch, er verändert sich. Wisst ihr, es wird ein neuer Mensch sein. Der Apostel Paulus sagt, eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen. Und jetzt das, was ihr seht, das ist alles das Neue, weil es alles neu geworden ist. Und das verändert. Und wir brauchen, Geschwister, ein neues Herz. Wir brauchen ein Herz, welches von Gott rein, sauber ist. Gedenken wir ein Beispiel als Saul, der König Saul, als er gesalbt wurde und als dann ging von Samuel und dann heißt er, und der Herr gab ihm ein anderes Herz. Geschwister, wie wunderbar, ja? Gott hat ihn erwählt als König und ich glaube, das war die richtige Person damals, aber etwas brauchte Saul noch dazu. Nicht nur, dass er erwählt ist und er geht und er jetzt kann mit dem Volk hin und her kommandieren. Geschwister, er brauchte ein anderes Herz, als er bis jetzt hatte. Und der Herr gab ihm ein anderes Herz, solch ein Herz, dass er sein Volk führen könnte, solch ein Herz, dass er sein Volk richten könnte und leiten konnte. Aber Geschwister, Saul konnte das Herz nicht bewahren. Nicht der Herr hat ihm wiederum das Herz gewechselt, Geschwister. Saul konnte es nicht bewahren und es wurde mit ihm ganz anders und traurig. Noch ein Beispiel möchte ich erwähnen, wie ein Mensch kann das Empfinden oder Glauben haben, dass er wirklich mit Gott geht, dass er glaubt, auch aus dem Wort Gottes. Denken wir an Erzvater Jakob. Ich habe vor kurzem von ihm gesprochen, möchte etwas anführen. Erzvater Jakob, 1. Mose, ich werde nur etliche Stellen anführen. Jakob musste ja fliehen. Warum musste Jakob fliehen? Aus dem Elternhaus, weil er gesündigt hatte. Jakob hat gesündigt vor seinem Bruder Esau, er hat gesündigt vor seinem Vater Isaac, er hat betrogen und so weiter. Und Jakob muss fliehen. Was mir noch aufgefallen ist, ja, dass als er geflohen ist, dann ist ihm der Herr begegnet. In 1. Mose 28. Gott ist ihm begegnet und sagt im Vers 15, sieh, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wieder in dieses Land zurückbringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles erfülle, was ich dir gesagt habe. Wie kann das sein, Geschwister? Jakob flieht vor der Sünde, können wir sagen. Jakob flieht aus dem Vaterhaus, aber Gott geht ihm nach und sagt, weißt du, Jakob, ich will doch noch über dich wachen. Ich will doch noch über dir sein. Und ich will dich behüten und dich wieder in dieses Land bringen, woher du geflohen bist. Geschwister, man kann dann sagen, ja, man kann ja auch Sünde tun. Man kann solche grobe Sünde tun wie Jakob. Und Gott ist doch mit uns. Es wird nicht sein. Geschwister, der Herr weiß, wie er mit mir und wie er mit dir umgeht. Der Herr weiß, welcher Weg er mit mir und mit dir weitergehen soll. Aber der Herr hat gesagt, ich will dich zurückbringen. Ich will dahin dich führen, wo du nicht gehen möchtest. Ich will dich nachher dahin führen, wo du Versöhnung schaffen musst. Ich will dir zeigen, was du getan hast. Ich will dir zeigen, wie groß deine Sünde gewesen ist. Und Geschwister, wie groß war Sünde Jakobs, als er bei Laban diente. Es soll über 20 Jahre gewesen sein, dass er bei Laban gewesen ist. Aber wir lesen nicht, dass Jakob immer an seine Sünde gedacht hätte. Wir lesen nicht, dass Jakob immer gedacht hatte, ja, wie werde ich einst meinem Vater begegnen? Wie werde ich einst meinem Bruder begegnen? Wie werde ich ihnen in die Augen schauen können? Jakob war voll im Geschäft im Leben drin. Wir wissen, wie er dann große Erfolge hatte. Jakob wusste, wie er seinen Schwiegervater, wie soll ich sagen, so ein bisschen umgehen könnte, um noch reicher zu werden. Wisst ihr, Jakob hat so, er war sehr weise, würde ich sagen. Er hat so viele, vielleicht, Erfolge gehabt in seinem Leben. Aber konnte Gott damit allem mitgehen, die Frage? Konnte der Herr so allem Ja sagen? Ich habe mich immer schon gefragt, was, wenn jetzt Jakob in dieser Zeit umgekommen wäre? Was, wenn der Herr in dieser Zeit ihn weggenommen hätte? Geschwister, er wäre sicher verloren gegangen. Weil das, was er gemacht hatte mit seinem Bruder, das, was er seinem Vater angetan hatte, war ja nicht versöhnt. Wisst ihr, das, was im Herzen gewesen ist, das war noch drin. Das war noch da. Es ist noch nichts bereinigt worden. Es war alles in ihm drin. Und wir lesen ja in 1. Mose 32, Kapitel Vers 25, als Jakob rang mit einem Mann. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Als er sah, dass er nicht bezwingen konnte, schlug er an das Gelenk seiner Hüfte. Und das Hüfte Jakobs wurde während des Ringens mit ihm verrenkt. Und er sagte, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Das sagte der andere Mann. Aber er, Jakob, antwortete, ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Geschwister, jetzt wurde Jakob klar. Jakob war unterwegs zurück. Und wie es in vielen Momenten ist, wenn man etwas Unrecht getan hat. Und dann kann viel Zeit vergehen. Wisst ihr, das Gras kann einen Meter hoch wachsen über das, was getan. Und man kann das vergessen zu haben. Aber wenn wir mit dieser Begebenheit oder mit diesem Fall wieder zurück etwas in Berührung kommen, es wird alles vor uns stehen. Geschwister, es wird alles neu vor uns stehen. Wir wissen, dass Jakob hat viel Geschenke im Voraus gesandt. Viech und. Und hat gesagt den Hirten, wenn Esau euch fragen wird, dann sagt, das lässt dein Knecht Jakob alles seinem Herrn Esau bringen, wie er ihn nennt. Ja? Geschwister, man kann nicht eine Sünde mit einem Geschenk gut machen. Man kann nicht ein Vergehen, ich sage ein Unrecht, mit freundlichen Worten, mit einer, wie soll ich sagen, eine gezeigter Liebe gut machen. Das bleibt. Das Unrecht bleibt. Man kann das nicht kleiner machen, weil Gott weiß, wie groß es ist. Und Jakob ringt. Er ringt die ganze Nacht. Wisst ihr, Geschwister, ich glaube, er wusste, morgen oder übermorgen oder nach 3 Tagen werde ich meinem Bruder begegnen. Aber ich muss um Vergebung bitten. Ich muss ihn bitten, dass er soll doch mir vergeben, weil er wusste ja, dass er schuld ist gewesen. Er wusste ja, dass er Unrecht getan hatte. Gott hätte einen ganz anderen Weg. Gott hätte einen Weg des Friedens gefunden und Jakob hätte doch das Erstgeburt erlangt. Aber so ist, wenn Menschen ihre Pläne schmieden. Sie planen, sie tun und es kann alles scheinbar mit Gott mitgehen. Scheinbar nehmen sie Gott irgendwie mit, dass er Gott soll mitkommen mit ihnen doch in ihren Plan. Aber es geht nicht so. Gott geht Menschen Unrecht nicht mit und wird das nicht tun. Und so ringt Jakob die ganze Nacht. Er hat Angst um seine Familie, um sein Leben. Aber wisst ihr, ich glaube, noch mehr hat er Angst gehabt. Was ist, wenn ich sterben würde? was würde, wenn Jakob, wenn Esau mir nicht vergeben wird oder wenn ich nicht die Kraft haben würde, diesem Esau zu begegnen und vor ihm mit ihn um Versöhnung bitten. Und das Einzige, was Jakob verstanden hat, dass jetzt, er sagte, ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn er wusste, entweder wird er jetzt rein oder bleibt er unrein. Vielleicht hat Gott ihm noch die letzte Möglichkeit geschenkt, um ihn seine Sünde zu erinnern, dass Jakob sein Gewissen wach wird. Wisst ihr, da war sein Gewissen jetzt ganz in der Höhe. Und was passiert dann? Und es heißt dann, Vers 28, er sagte zu ihm, wie heißt du? Er antwortete Jakob. Er sagte, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Geschwister, hat Jakob Gott besiegt? Nein, aber er hat Gottes Herz erreicht, wisst ihr? Er hat Gottes Herz erreicht, dass Gott ihm vergeben konnte. In dem Sinn hat Jakob gewonnen, dass er sich selbst überwunden hatte. Er hat sein Stolz, seine Größe, seine menschliche Kraft, er hat das überwunden und hat siegen können. Und es heißt dann, Jakob fragte ihn, sag mir wie ist dein Name? Er sagte, warum fragst du nach deinem Namen? Und er segnete ihn. Gott hat ihm jetzt alles vergeben. Wisst ihr, erst jetzt, ab dieser Zeit, konnte der Herr diesen Jakob gebrauchen für seinen Plan, um die Verheißungen zu erfüllen, um weitergehen mit ihm. So. Und es heißt so, Jakob nannte die Städte Pniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Die ältere Übersetzung sagt, genesen, sie ist gesund geworden. Wisst ihr, wir freuen uns ja, wenn wir gesund an Leibe werden, dass wir uns wieder wohl und gut geht. Aber Jakob sagt, meine Seele, mein Herz ist gerettet worden, es gereinigt worden. Und es heißt, und als er dann weiterging, ging ihm die Sonne auf. Natürlich, es war die Morgenröte, kam die Sonne. Aber in seiner Seele ist die Sonne endlich aufgegangen, Geschwister. Endlich, als das alles beseitigt worden ist. Und jetzt, an diesem Augenblick, konnte Jakob gehen. Ich glaube, er hat jetzt den Mut und Kraft gehabt, gehen und so schnell wie möglich seinen Bruder Esau zu treffen. So schnell wie möglich ihm um den Hals fallen. So schnell wie möglich um Vergebung bitten. Geschwister, jetzt wurde sein Herz gereinigt. Jetzt konnte er wieder gehen. Er wurde an seinem Leibe geschwächt. Geschwister, Gott hat ein Zeichen an ihm gemacht. Es heißt, er hängte an seine Lüfte, also er konnte nicht mehr gehen, so sicher auftreten. Er konnte nicht mehr auf seine eigene Kraft bauen. Der Herr hat ihn schwach gemacht. Und oft braucht ein Mensch so einen Schlag gegen die Hüfte. Oft braucht ein Mensch, um gerettet, genesen, gesund zu werden in der Seele, von Gott etwas, ein Zeichen, damit er weiß, er kann nicht mehr. Viele Menschen bauen auf sich, viele Menschen bauen vielleicht auf ihre Kraft, also ich kann das nicht tun, aber oder auf ihre gute Gesundheit. Das hat der Herr geschenkt. Das hat kein Mensch sich wählen können. Nee, natürlich können wir beeinflussen, dass unsere Gesundheit schlechter oder besser wird, aber doch einer wacht. Einer steht über uns und wacht über uns, über unsere Gesundheit. Und oft führt der Herr einen Menschen, wie Jakob geführt hatte. Er führt ihn in so eine Lage. Er hat Jakob über 20 Jahre zugeschaut bei Laban. Und dann hat er ihn langsam geführt, einen anderen Weg. Einen Weg, dass Jakob genesen konnte. Und er führt ihn zurück. Ist ein schöner Gedanke noch. 1. Mose 35. Wie der Herr ihn zurückgeführt hatte, wieder an den Ort, wo er ihm begegnet hatte. 1. Mose 35 vom Anfang. Und Gott sagte zu Jakob, mach dich auf und zieh hinauf nach Bethel. Wohne dort und mach dort dem Gott, der dir erschien, als du vor deinem Bruder Esau floß, einen Altar. Und sagt der Herr, gehe zurück. Weißt du noch den Ort, als ich dir begegnet hatte? Ich habe dich angesprochen, ich stand ober dir. und ich wollte dir helfen, aber du wolltest es nicht. Aber jetzt gehe zurück an den Ort jetzt und baue mir einen Altar. Ein Altar des Opfers, ein Altar der Dankbarkeit. Ein Altar, Geschwister, das Zeichen, dass jetzt darf er Gott opfern, Geschwister. Nur ein reines Herz, eine reine Seele kann Gott ein wohlgefälliges Opfer bringen. Nicht wie Saul wollte Opfer und durfte es nicht. Er wurde gestraft. Die Söhne Elis wurden gestraft, weil sie ein fremdes Opfer genommen haben. Aber jetzt sagt der Herr, jetzt kann ich dich gebrauchen. Jetzt geh und mach mir Altar. Was macht dann Jakob? Er baut nicht einfach. Er weiß, jetzt muss noch mehr tiefer geschaut werden und sagt so, da sagte Jakob zu seinem Haus und zu allen, die mit ihm waren, tut die fremden Götter, die unter euch sind, von euch, reinigt euch, wechselt eure Gewänder und lasst uns aufbrechen und nach Bethel hinaufziehen, damit ich dort dem Gott, der mich zur Zeit meiner Trübsal erhört hat und mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gezogen bin, einen Altar machen. Geschwister, er sagt, er will nicht allein sein. Alle, die ihm der Herr geschenkt hat, die Familie, die Großfamilie, die wir alle mitnehmen. Aber damit sie ein wohlgefälliges Opfer bringen, damit sie überhaupt das Recht hätten, Gott einen Altar zu bauen, sagt er, reinigt euch, tut alles Fremde von euch weg. Ihr müsst auch rein sein. Eure Herzen müssen auch sauber sein. Und dann können wir gehen und geht und weiter und sie opfern Gott. Er wollte nichts stehen lassen. Jetzt wollte er, dass alles bereinigt ist. Und wisst ihr, ein Mensch kann nicht Gott anfangen, irgendwo in der Mitte zu dienen. Ja? Er kann nicht sagen, naja, bis dahin kann ich jetzt nichts gut machen. Aber ab hier, da kann ich etwas alles gut machen und Gott dienen. Das geht nicht. Jakob musste alles reinmachen, alles sauber machen, weil eine Versöhnung bedeutet, Geschwister, ein Beugen. Eine Versöhnung bedeutet, sich ganz zu vergessen. Und dann kann man ein reines Herz bekommen. Wie ist es in unseren Herzen, Geschwister? Ist unser Herz mit der ganzen Liebe Gottes erfüllt? Oder lassen wir uns ganz von dem Geiste Gottes leiten und führen. Wisst ihr, ein Hindernis lässt es nicht zu. Eine Kleinigkeit lässt es nicht zu, dass wir vom Gottes Geist geleitet werden können. Wir haben gesungen vorhin das Lied, gib mir dein Herz mit Leid und Schmerz. Ich starb für dich. Oh, glaub an mich. Wisst ihr, es ist wichtig, es ist nicht nur wünschenswert, es ist nötig, weil Jesus dieses Opfer gebracht hatte, dass wir ihm mit ihm, mit einem reinen Herzen ihm gegeben. Und Geschwister, das eine, was der Herr will von uns, ein reines Herz. Jesus schaute bei den Pharisäern und Schriftgelehrten auf das Herz. Er hörte sie, aber in dem Moment sah er das Herz. Und so will der Herr auch, dass unser Herz rein ist. Der Herr kann das Herz messen. Ein Beispiel, Offenbarung 11. Offenbarung 11, gleich im ersten Vers. Und es wurde mir, Johannes, eine Messlatte gegeben wie ein Stab. Und er sagte, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Er sagte zu ihm, da ist eine Messlatte, die ist ganz genau. Jetzt gehe und miss den Altar Gottes, miss den Tempel Gottes und zusätzlich miss auch die darin sind und anbeten. Geschwister, warum mussten die Seelen, die im Tempel Gottes sind und Gott anbeten, warum müssen sie gemessen werden? Geschwister, das ist noch die größte Gnade Gottes, dass er, weil die Messlatte, das ist ja das Wort Gottes, dass er uns heute noch die Möglichkeit schenkt, dass wir uns prüfen können. Das ist der Prüfstein, den Gott gebraucht, um mich und dich zu messen, damit er messen kann mein und dein Herz. Wisst ihr, wenn der Herr würde uns so gehen lassen, würden wir vielleicht verloren gehen. Aber durch das, dass er sagte, nimm denn die Messlatte, den Maßstab und miss die daran anbeten. Und Geschwister, das brauchen wir. Das brauche ich, das brauchen wir jeden Tag, dass der Herr uns misst, dass er uns immer wieder zeigt, halt, jetzt musst du stehen bleiben. Dass er uns zeigt, jetzt musst du dahin gehen. Dass er uns zeigt, jetzt musst du mithelfen. Dass er uns zeigt, jetzt sollst du ein Gedicht vortragen. Geschwister, das ist alles die Messung Gottes. In seinem Wort doch, offenbart er uns doch die Werke, die wir tun sollen. Und wisst ihr, wenn der Herr in unseren Herzen drin ist und uns ausgefüllt hat, und wenn wir mit ihrer Liebe Christi erfüllt sind, Geschwister, dann wollen wir, dann ist uns nicht zu viel, dann wollen wir mehr tun, als wir vielleicht könnten. Wenn ich denke nur an die Menschen, die leiden mussten, die in den schwersten Verfolgungen Gott treu geblieben sind. Sie sind treu geblieben. Wir haben das Lied gehört vorher. Bleib treu. Auch wenn der Sturm weht, bleib treu. Und wisst ihr, die Menschen, die für Christus damals verbrannt und zerhackt und zersägt wurden und gekreuzigt wurden, Jesus war von ihnen nicht fern. Er war im Herzen. Nur darum konnten sie bestehen. Geschwister, die Voraussetzung war, dass sie bleiben, weil Jesus in ihnen gewesen ist. Sie wurden bis zum letzten Augenblick noch gefragt, willst du nicht absagen deinem Herrn? Willst du nicht loswerden von dieser Jesu-Lehre? Sie konnten immer noch zurückgehen, um am Leben zu bleiben. Sie tun das nicht, Geschwister, weil sie Jesus in ihnen lebte und in ihnen gewesen ist. Und Geschwister, wichtig ist, dass wir am Ende unseres Lebens zurückschauen würden, wir die Gewissheit haben und der Herr kann sagen, dass du hast nicht vergebens mir gedient. Du hast mir gedient. Jemand sagte so, habe vor kurzem ein Wort gehört. Wenn dein Herz rein ist und du in deinem Leben alles nach deinem besten Gewissen und gemäß des Wortes Gottes getan hast, werdest du keine Anklagen haben auf deinem Sterbebett. Geschwister, es ist eine Wahrheit. Es ist eine Wahrheit. Wenn ich alles getan habe, wenn mein Gewissen mich nicht verklagen muss, wie Jakob verklagt sein Gewissen, und ich alles dann gemäß dieser Latte gemacht habe, werde ich in Frieden gehen dürfen. Ich werde mit Frieden gehen. Ich werde froh sein, dass ich endlich gehen darf. In die Herrlichkeit. Ich werde froh sein, dass ich endlich frei von allem bin und Gott bei Gott allein sein darf. Und es wird uns in dieser Stunde nichts mehr wichtig sein. Nichts wird uns größer sein, Geschwister, als das eine. Wie sieht der Herr mein Herz an? Und auch in dieser letzten Stunde schaut immer nur der Herr auf mein Herz. Er schaut auf das vom Anfang und er schaut das am Schluss. Wir haben gelesen im Psalm 51, wie David sagte, schaffe mir, Herr, ein reines Herz und gib mir einen neuen, festen oder beständigen Geist. Geschwister, das brauchen wir. Das brauchen wir in unserem heutigen Leben, in unserem Alltag, dass wir ein reines Herz haben und einen beständigen, einen festen Geist, nicht der hin und her schwankt, sondern einen Geist, der uns halten kann. Und dann werden wir Gott schauen. Wie sagte Jesus in der Bergpredigt? Selig sind, die reines Herzens sind. Die werden Gott schauen. Geschwister, wollen wir zu denen zählen, die Gott schauen würden, dann wollen wir schauen, dass unsere Herzen rein sind und rein bleiben. Denn nur die werden Gott schauen. Amen.